Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge, frisch am ersten Advent und frisch von der Hunderunde. Ich bin nämlich tatsächlich gerade mit meinem Dicken auf der Hunderunde unterwegs. 1 Grad ist es, schön auf dem Land, aber du weißt, wenn jetzt gleich irgendwas an Pöbeleien oder komischen Esel-, Pferden-, Kuhgeräuschen kommt, kommt es nicht aus meiner Wohnung, sondern weil ich mit Higgins unterwegs bin. Und zwar möchte ich in dieser Folge nochmal auf einen Instagram-Post von mir eingehen, den ich vor circa 2 Tagen online gestellt habe, wo es um das Thema mentale Belastbarkeit ging. Und ich habe dir in der Folge, beziehungsweise in dem Post, habe ich dir 3 Tipps kurz und knapp, also mal mehr, mal weniger erfolgreich, weil wenn ich dann einmal anfange, über das Thema zu reden, dann gibt es häufig auch so schnell auch kein Ende mehr. Aber ich musste mich bei Instagram ja ziemlich kurz halten. So 1 Minute gehen die Videos ja immer und ich habe mir gedacht, ey, zu dem Thema gibt es noch so viel mehr zu sagen, mehr zu erklären und deswegen widme ich quasi die Podcast-Folge jetzt diesem Instagram-Post. Und wenn du magst, kannst du gerne auch auf Instagram mal vorbeischauen. Das ist mein letzter Post, wo dann nochmal so ein paar Sachen ja angeschnitten werden, die natürlich so die Kernpunkte enthalten. Aber das sind halt bei weitem nicht die ausführlichen Infos, die man dann in so einer Podcast-Folge teilen kann. Deshalb, ja, wie gesagt, auf der Hunderunde jetzt nochmal etwas intensiver, jetzt nochmal ein bisschen detaillierter auch. Und dann kannst du dir da auf jeden Fall mehr Input für dein Training und generell mehr Input auch aus dem Bereich neurozentriertes Training für mentale Belastbarkeit mitnehmen. Wenn du das erste Mal auf diesem Podcast unterwegs bist, stelle ich mich einmal ganz kurz vor. Ich bin Lara. Ich bin Fitnessökonomin, Lehrerin für Fitness- und Neuroathletiktrainerin und bin Inhaberin einer Kampfsportschule in Wilhelmshaven, wo ich mich um den athletischen Bereich kümmere. Mein Geschäftspartner, der Dennis, kümmert sich als BJJ Black Belt um den Grappling BJJ Bereich und wir ja fusionieren quasi die Bereiche Athletik und Kampfsport und bauen uns da gerade was richtig Schönes auf, ne? Ich habe den Podcast Nervenstark, wie du gerade hörst, und bin als Neuroathletiktrainerin im Kampfsport unterwegs. So, jetzt aber genug von mir. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Nimm dir Zettel und Stift mit an die Hand. Genieß deinen Sonntag oder wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Und über Feedback würde ich mich natürlich auch immer freuen. Ich meine, es haben schon 16 Leute den Podcast bewertet, bin ich sehr, sehr dankbar für. Auch wenn ein Gnom mir keine 5 Sterne gegeben hat. Nee, das ist auch völlig okay, völlig in Ordnung, wenn jemand keine 5 Sterne gibt. Sei einfach ehrlich bei deiner Bewertung und push den Podcast so ein bisschen weiter nach oben. Das würde mich auf jeden Fall freuen. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Folge und los geht's. Wenn wir über das Thema mentale Belastbarkeit sprechen, dann ist dieser Begriff meiner Meinung nach sehr weit gefächert. Was heißt mentale Belastbarkeit eigentlich und auf welchen Bereich der mentalen Belastbarkeit will ich in der Podcast-Folge überhaupt eingehen? Mir geht es vor allen Dingen darum, dass Kampfsportler in verschiedensten Trainingsphasen, Wettkampfvorbereitungen, aber auch in der Wettkampfwoche, in den letzten 2 Tagen vorm Wettkampf oder am Wettkampftag selber einer sehr, sehr starken mentalen Belastung ausgesetzt sind. Also der in Anführungszeichen normale Trainingsalltag stresst den Körper und das Mindset auch. Stress erzeugt Anpassung, aber mir geht es vor allen Dingen wirklich um mentale Belastungen. Also wirklich, wo der Körper gefordert wird über das Normalmaß hinaus, wo man Leistungen bringen muss auf den Punkt, wo man mit anderen Emotionen auch konfrontiert wird, ne, mit Leistungsdruck, mit Versagensangst, mit Ängsten generell, mit Selbstzweifeln. Ne? Da kommt ja auch eine ganze Menge an Emotionen mit. Ist ja nicht nur das, dass du denkst, okay, ich bereite mich auf den Wettkampf vor, ich will abliefern, sondern Emotionen sind da definitiv immer mit im Spiel. Was mich zum allerersten Punkt, den habe ich nicht in meinen Instagram-Slides, führt, nämlich dem Punkt Erfahrungen. Ich rede in dem Podcast sehr häufig mit dir über sensorische Informationen. Also welchen Einfluss haben sensorische Informationen auf unser Nervensystem, also deine Augen, dein Gleichgewichtssystem, deine Innenwahrnehmung und so weiter. Aber auch Erfahrungen spielen bei der Entscheidungsfindung deines Gehirns eine zentrale Rolle. Ich meine, wenn wir keine Erfahrungen sammeln, ist das Gehirn auch nicht in der Lage, Anpassungsprozesse durchzuführen. Wenn ich als Kind nicht dreimal vom Fahrrad gefallen wäre, hätte ich auch nicht gelernt, wie ich mein Gleichgewicht halten muss. Wenn ich als Kind nicht gelernt hätte zu schwimmen und dabei vielleicht auch das ein oder andere Mal abgesoffen zu sein, hätte ich auch nicht gelernt zu schwimmen. Also mein Körper hat eine neue Erfahrung gemacht. Mein Gehirn hat völlig neuen Input bekommen und muss damit ja jetzt auch erstmal was anfangen. Also es gibt ja diesen Moment, wo du etwas zum allerersten Mal machst und dir denkst, ach du Scheiße, ich kann gar nichts. Das habe ich zum Beispiel bei meiner ersten BJJ-Einheit gedacht. Ich bin unglaublich stark, ich bin unglaublich fit und habe gedacht, ja gut, was soll da passieren? Ne? Also das werde ich schon irgendwie hinbekommen. Klar, die Bewegungen sind anders, aber ich habe ein sehr gutes Bewegungsverständnis. Die werden mich da schon nicht aus den Socken hauen. Ja, ich wurde sehr, sehr schnell eines Besseren belehrt und habe gemerkt, okay, ich habe da gerade neuronal sehr krass mit zu kämpfen. Also die Anforderungen, die an meinen Körper in dem Moment gestellt wurden, die kannte ich zum einen so in der Art nicht. Also Kontaktsport war in meinem Leben nie präsent. Ich war eine erfolgreiche Fußballerin. Aber da ist Kontaktsport immer nur so semi. Beziehungsweise wenn der Kontakt zum anderen dann auch ein bisschen zu intensiv war, wurde abgepfiffen. Also da war eher auf Abstand. Wurde eher auf Abstand der Sport durchgeführt und beim BJJ bist du halt, ist halt nah dran, ne? Du musst den halt irgendwie choken oder was auch immer, ne? Deine Technik üben und. Und ich sah aus wie ein Schlumpf. Ich hatte überall blaue Flecken. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich von dem Traktor meines Nachbarn angefahren worden und habe gedacht, das kann doch verdammt nochmal nicht wahr sein, dass ich eine super sportliche Person bin und mich jetzt hier so degradieren lassen muss. Also ich habe jetzt niemandem die Schuld dafür gegeben natürlich, sondern mir selber und dachte, okay, krass, da müssen wir uns jetzt erstmal dran gewöhnen, sagt man ja auch so schön. Und mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, aber das war so dieser Moment, wo ich dachte, okay, ich kann nichts. Und mein Körper und mein Gehirn mussten Wege finden, wie sie das quasi anpassen können, beziehungsweise wie ich mich für die Belastungen auch anpassen kann. Und Erfahrungen, die du als Sportler, als Wettkämpfer in deinem Training machst, aber auch in Wettkämpfen gemacht hast, spielen dabei eine zentrale Rolle. Dein Gehirn möchte ja die Frage, wie sicher ist das, was ich tue, mit sicher, ich führe die Bewegung so aus, wie sie geplant ist, oder mit unsicher beantworten und dir dann ja ein Signal dafür geben, hey, da stimmt gerade was nicht, ne? Bewegungseinschränkungen, Schmerzen, Immunsystemreaktion, ständig krank sein, also der Output am Ende, um diese Frage zu beantworten. Und wenn sie mit unsicher beantwortet wird, ist natürlich sehr vielfältig. Da reagiert jedes Nervensystem anders drauf und da muss man dann im Einzelfall gucken, okay, wie können wir diesen Input, Sensorik, Erfahrung so optimieren, dass die Frage dann dementsprechend auch mit sicher beantwortet wird. Dein Gehirn braucht zu dieser Sicherstellung, nenne ich es jetzt mal, neben den Erfahrungen natürlich auch gewisse Abläufe. Das heißt, dein Gehirn hat eine gewisse Mustererkennung. Das heißt, das Gehirn scannt, okay, gab es diese Art der Erfahrung irgendwann schon mal in meinem Leben? Und wie ist diese Erfahrung für mich ausgegangen? Ne? Es ist jetzt so ein Paradebeispiel, angenommen, du machst deinen ersten MMA- oder Grappling-Kampf. Und du kriegst so richtig aufs Maul. Also so richtig, du wirst verdroschen, du kriegst nach 5 Sekunden direkt den Schock rein und alles verkackt. Ist das eine Erfahrung, die sich festgesetzt hat, die sich mit Emotionen verknüpft? Du wirst wahrscheinlich traurig sein, du wirst enttäuscht sein. Und die hat sich gesetzt. Und jetzt ist es natürlich so, dass gewisse Muster, die sich festgesetzt haben, nicht unbedingt immer zum Erfolg führen, wenn das deine letzten Erfahrungen oder der überwiegende Teil deiner Erfahrungen gewesen sind, sage ich jetzt mal, ne? Und basierend auf den sensorischen Informationen, deinen Erfahrungen, der Mustererkennung erstellt dein Gehirn, das ist besser formuliert, erstellt dein Gehirn eine Prognose. Und das ist wichtig. Es erstellt eine Prognose, könnte etwas für mich in der Zukunft liegend, selbst wenn es 2 Sekunden später gemacht wird, ist es in der Zukunft liegend, gefährlich sein. Muss ich mich auf irgendwas vorbereiten? Es gibt Fälle, da haben Menschen Schmerzen, nur weil sie dran denken, in den nächsten 2 Tagen auf den Wettkampf zu gehen. Vorher keine Probleme. Und je näher der Wettkampf rückt, auf einmal kommt die alte Knieverletzung zurück. Der Rücken tut auf einmal weh. Man weiß, was habe ich denn jetzt am Rücken? Es ist ein Signal, ein Output, eine Reaktion deines Nervensystems, basierend auf den Punkten, die ich gerade angesprochen habe, zu sagen, ey, da fühle ich mich nicht gut mit. Da haben wir in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen mitgemacht. Lass das sein. Frage jetzt natürlich, wie kann ich als Sportler dafür sorgen, dass diese Prognose positiv ausfällt? Zum einen natürlich gibt es die Möglichkeit, über sensorische Informationen zu arbeiten. Das ist dann meine Aufgabe als Neuroathletiktrainerin, zu gucken, wie ist deine Energiegrundlage, deine Atmung, deine Ernährung, wie arbeiten deine Augen, dein Gleichgewichtssystem, wie stabil bist du, vor allen Dingen im Punkt du reflexive Stabilität, wie arbeitet dein Kleinhirn, wir machen Koordinationstestungen, Stabilitätstestungen, Muskeltonustestungen, welchen Muskeltonus hast du dominant, wird der gebraucht für deine Sportart, tendiert der auf eine Seite rüber, die du nicht gebrauchen kannst, also das sind alles so Fragen, die wir dann gemeinsam beantworten und einiges mehr, wir machen eine Ganganalyse und, also das ist sehr detailliert und sehr ausführlich dann auch. Dann ist der andere Punkt natürlich die Erfahrung. Du kannst nicht erzwingen, eine positive Erfahrung zu sammeln. Aber je mehr davon in deinem Nervensystem gefestigt sind, sei es im Training oder im Wettkampf, du sammelst positive Trainings- oder Wettkampferfahrungen, spielt das natürlich auch super mit rein, um diese Frage, wie sicher ist das, was ich tue, zu beantworten, die Mustererkennung dementsprechend auch positiver ausfallen zu lassen und die Prognose für die Zukunft positiver zu gestalten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist alles super, alles top und trotzdem habe ich meinen letzten Kampf oder mein letztes Match verloren. Ja, also eine Garantie dafür, dass wenn du alles komplett aufarbeitest und auf einmal ja in allen Dingen der Master of Disaster bist, schützt dich trotzdem nicht davor, dass gewisse Faktoren am Tag selber noch mit einspielen, die dein Gegenüber vielleicht auch einfach besser macht. Also wenn dir jemand eine Erfolgsgarantie für gewisse Dinge gibt, dann kann ich dir an der Stelle nur raten, ganz weit wegzurennen und zu sagen, okay, dieser Mensch, ich will jetzt nicht sagen, hat keine Ahnung von dem, was er tut, aber eine Erfolgsgarantie hast du nie, weil dein Gehirn so komplex, so vielfältig ist, dass immer was sein kann, aber trotzdem kannst du die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen, um diesen Erfolg dann dementsprechend auch zu, ja, gewährleisten wäre jetzt das falsche Wort, um diesen Erfolg einfach zu pushen und die Wahrscheinlichkeit auf diesen Erfolg dann dementsprechend auch zu erhöhen. Und dann in dem Moment, wo es drauf ankommt, auch zu liefern und abzurufen. Also das ist auf jeden Fall Punkt Nummer 1, der in den Instagram-Slides nicht vorkommt, der aber auch sehr wichtig ist. Kommen wir jetzt aber mal zu den Punkten, die ich auf der Instagram-Slide-Show-Dingsterbums gemacht bzw. kommuniziert habe. Mein erster Punkt, das weiß ich noch ganz genau, war so ein Punkt, der kommt vielen schon zu den Ohren raus und jeder denkt so, oh, ja, weiß ich schon, aber trotzdem ist er genauso wichtig und dementsprechend wurde er dann auch mit in den Post aufgenommen. Und zwar geht es um die Energiegrundlage in Kombination mit deinem Frontallappen. Dein Frontallappen liegt, wie der Name schon sagt, frontal vorne, also an der Stirn. Und ist für komplexe Bewegungen, Initiative und Motivation, die Planung von komplexen Bewegungen, Aufmerksamkeit, Entscheidungsfindung wichtig. Also man könnte sagen, für die Performance-Punkte. Ne, das sind ja alle Sachen, die zum einen natürlich fürs Überleben wichtig sind, aber wenn wir uns jetzt die sportspezifischen Anforderungen angucken, die du hast, dann sind das Dinge, wo du natürlich drin besser werden willst als dein Gegenüber. Du willst schnellere Entscheidungen treffen, du willst aufmerksamer sein und komplexe Bewegungen hast du in dem Sport en masse. Ne? Also das ist nicht einfach so ein cleaner Ausfallschritt oder eine cleane Kniebeuge. Da steht das Knie manchmal in einem Winkel, wo sich jeder denken würde, Higi, was ist los? Hast du Schnupfen? Wo sich jeder denken würde, ach du Scheiße, wie kann das Knie da halten und da bleiben? Aber in dem Kontext ist es dann, ja, machbar. Es ist machbar, dass das Knie nicht im 90-Grad-Winkel steht, weil du da auch in deinem Wettkampf und in deinem Sport selber einfach nicht drauf achtest. Und diese komplexen Bewegungen müssen gewährleistet werden, die müssen stabilisiert werden und dann zu gucken, ey, wie kann ich in den Sachen, die ich gerade für den Frontallappen genannt habe, auch schneller werden. Jetzt ist es so, dass afferente Informationen, also aufsteigende Informationen aus deinem Körperinneren, da reden wir jetzt von deinen Rezeptoren, von deinen Organen, die kommunizieren ja auch miteinander, von deinen Augen, von deinem Gleichgewichtssystem und, die Liste ist lang, werden von unten nach oben, also die gehen dann durch deinen Hirnstamm, Thalamus, Kleinhirn und, die werden von unten nach oben und von hinten nach vorne verarbeitet. Und jetzt rate mal, das ist die Quizfrage des Tages, welcher Bereich zuletzt Energie bzw. Sauerstoff bekommt. Sauerstoff ist ein Lebenselixier, eine Lebensgrundlage und auch für neuroplastische Anpassungen essentiell. Und angenommen, die Energiegrundlage kackt nach dem Hirnstamm schon ab. Also du verlierst die allermeisten Informationen im Bereich des Hirnstamms und des Kleinhirns, weil du da einfach nicht gut aufgestellt bist. Weil dein Kleinhirn die Bewegung nicht koordinieren kann, nicht balancieren kann. Dein Gleichgewichtssystem liefert unglaublich schlechte Informationen. Da wird Energie verballert. Ne? Das sind so die Grundlagen, die schon so viel Energie ziehen, dass vorne in deinem Frontallappen ehrlicherweise gar nicht mehr viel ankommen kann. Und dann kann es natürlich dazu kommen, dass du diese Fähigkeiten nicht so performen und nicht so abrufen kannst, wie du es gerne hättest. Also deiner mentalen Belastbarkeit in den Bereichen ja nicht gerecht werden kannst, weil vorne nicht genug Energie ankommt. Jetzt weiß ich ehrlicherweise nicht, ob es irgendwie auf der Welt ein Messgerät dafür gibt, wie viel Sauerstoff im Gehirn vorne ankommen kann. Da müsste ich mich selber mal schlau machen, ob es das gibt. Das wäre nämlich so eine Idee, die mir gerade eingefallen ist. Aber ich weiß, welche Bereiche Sauerstoff beispielsweise durchläuft. Ne? Du hast dein Atemzentrum in der Medulla oblongata, Teil des Hirnstamms und. Also das durchzieht sich ja durch verschiedene Bereiche. Und alleine die Logik sagt ja schon, wie soll ich ohne Energie Anpassungen vollziehen und Leistung abrufen. Funktioniert nicht. Also, ne, wie gesagt, Energiegrundlage, ein super wichtiges Thema. Auf die Atmung zu achten, auf die Essentials, Fundamentals, nenn es wie du willst, zu achten. Und je stabiler das Fundament und je stabiler im Old Brain, so der Hauptfokus fürs Neuroathletiktraining, je besser hier die Informationen von dir verarbeitet werden, desto besser bekommt nachher auch dein Cortex, egal welcher Bereich, in welchem Bereich du reinschiften möchtest, kommt der Cortex auch bessere Informationen. Ist wie auf der Baustelle. Stell dir mal vor, du arbeitest auf der Baustelle und ihr habt ein Projekt und du bist der Projektleiter und du bekommst von deinem Mitarbeiter so einen Bauplan hingerotzt, wo die Hälfte fehlt, die andere Hälfte oder das andere Viertel falsch ist und ein Viertel kannst du irgendwie identifizieren und dann fängst du an zu bauen. Also ich will nicht wissen, wie dein Projekt danach aussieht. Wenn dann aber jemand kommt, der sagt, hey, wir bauen das Fundament, Steinchen auf Steinchen, so und so, mit dem Material, bei Wetterbedingungen so und so, dann sagst du, ey, krass, ja, das wird ein stabiles Ding, das kriegen wir hin, das sollte kein Problem sein. Ne, das ist alles am Ende des Tages eine, Higi, komm mal kurz her, Moment mal, ich muss hier kurz Dog-Sachen klären. Das ist am Ende des Tages alles eine Frage der Optimierung bzw. der Qualität deiner Information. So, das Wort hat mir jetzt an der Stelle kurz gefehlt. Es geht um Qualität. Ich werde bei uns im Gym immer beschmunzelt, sage ich mal, weil mein Lieblingssatz im Athletiktraining ist, die Bewegungsqualität sieht gut aus. Aber das ist es, worauf es am Ende des Tages ankommt, die Bewegungsqualität. Und wenn die optimal ist und wenn die Energiegrundlage passt, dann ist es auch für den Rest absolut gar kein Problem mehr. Und du kannst dich um die Performance-Bereiche dann dementsprechend auch wirklich kümmern. Punkt Nummer 2. Wir bleiben beim Frontallappen selber. Ich muss dir jetzt nicht mehr sagen, was der Frontallappen macht, aber du kannst natürlich, wenn es eine gute Energiegrundlage gibt und wenn du sagst, hey, ich habe meine Fundamentals aufgebaut, kann man den Frontallappen natürlich auch direkt trainieren. Also du kannst ihn direkt ansteuern. Und ein sehr bewährtes Mittel, was ich dafür in sehr vielen Trainingseinheiten nutze, wenn dickes Ausrufezeichen, dickes Ausrufezeichen, wenn der Athlet mit einem positiven Retest darauf reagiert, das ist nämlich das Wichtigste. Ich mache es nicht, weil es cool ist und weil es mal was anderes ist, sondern ich mache es, weil es dem Athleten in dem Moment hilft, in den Bereichen besser zu werden. Und hier arbeite ich zum Beispiel mit Geruchsidentifizierung. Das kannst du natürlich auch selber machen. Dann guckst du einfach nicht hin, welches Fläschchen du gerade nimmst. Man kriegt günstig im Drogeriemarkt irgendwie so kleine Öle. Guck, dass es jetzt nicht die abgrundtief ekligsten Geruchsrichtungen sind. Geschmack nicht, Geruch. Aber du kannst dir da so kleine Fläschchen kaufen bei Rossmann, DM oder wie das bei dir auch in der Nähe heißt. Und kannst dann selber gucken, okay, hast einen Test, eine Chart zum Beispiel, wo du auf Sterne, Pfeile oder sowas reagieren musst. Guckst dir an, okay, wie ist meine Reaktionsfähigkeit davor und wie ist es, wenn ich Gerüche identifizieren muss. Wenn ich so ein kleines Fläschchen rausnehme, daran rieche und erraten muss, was es ist, kann man natürlich auch mit einem Buddy zusammen machen. Aber hier bekommst du nochmal explizit Aktivierung in den Frontallappen rein. Da habe ich auch eine sehr spannende Studie zugesehen, wo Hirnscans auch gemacht wurden und wo man festgestellt hat, hey, wenn der Mensch, der da gerade sitzt, verschiedene Gerüche identifizieren muss, gibt das unfassbar viel. Ja, so, das ist ja auf diesen Gehirnscans oft in Rot, Blau oder Gelb abgebildet und dann hat man hat richtig gesehen, wie der Frontallappen anspringt dabei, wie so ein Rasenmäher, den du anziehst. Das war schon sehr faszinierend. Natürlich wird Geruch auch noch in anderen Bereichen verarbeitet. Ne, es ist jetzt nicht so, dass nur der Frontallappen da irgendwie gefeuert hat, aber er hat gefeuert. Und das ist natürlich auch eine sehr, 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 sehr spannende Geschichte. Ist natürlich jetzt ein ziemlich kurzer Punkt. Also jetzt bin ich quasi schon fertig mit der Aktivierung des Frontallappens, aber es ist ein Tipp. Ich muss ja kein Kotelett an die Backe labern an einem Sonntag. Aber das ist eine weitere Möglichkeit. Also, wir haben über, hey, Higi, wir haben am Anfang über Erfahrung, Prognose gesprochen. Wir haben über die Energiegrundlage gesprochen für den Frontallappen. Wir haben jetzt über den Frontallappen selber gesprochen, wie man den aktivieren kann. Und zu guter Letzt möchte ich mit dir über den Thalamus sprechen. Ich habe sogar eine extra Folge über den Thalamus. Die findest du dann hier auch im Podcast, wo ich nochmal eine ganze Folge nur über den Thalamus spreche. Der ist ja ein richtiger Shootingstar in der Folge. Hier jetzt aber nochmal kurz und knapp für dich zusammengefasst, wie du deine mentale Belastbarkeit durch das Training deines Thalamus auch voranbringen kannst. Dein Thalamus ist dein Pförtner zum Bewusstsein. Und das, was nach deinem Hirnstamm kommt, du kannst dir deinen Hirnstamm vorstellen und dann liegt der quasi da drüber, um diese Informationen, die aus dem Hirnstamm kommen, zu filtern und zu entscheiden, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Der ist für zielgerichtete Aufmerksamkeit verantwortlich. Also wenn du zum Beispiel ein neues Auto kaufst und du denkst dir, boah, das ist ein cooles Auto. Also ich gehe mal davon aus, dass du dir ein Auto kaufst, was dir gefällt. Und auf einmal siehst du auf der Straße überall dieses Auto und denkst dir, hä, das ist mir doch vorher nicht aufgefallen. Oder Frauen, die schwanger sind, sehen auf einmal gefühlt an jeder Ecke eine andere schwangere Frau. Das liegt nicht daran, dass das Universum dir Signale schicken will. Es liegt daran, dass dein Thalamus die Aufmerksamkeit zielgerichteter auf diese Menschen oder auf diese Objekte shiftet, weil das in dem Moment für dich eine wichtige Information ist. Also, ne, so by the way, eine coole Info, wie ich finde, weil das gar nicht so selten vorkommt. Ne, ich hatte das bei meinem Hund hier bei Higgins. Das ist ja ein Cane Corso, das ist ja jetzt kein Hund von der Stange, sage ich mal. Ich habe mir jetzt keinen Labrador oder Golden Retriever gekauft. Ich habe mir einen schönen Cane Corso gekauft, schön die Herausforderung mit einer italienischen Dogge gesucht, mit italienischem Temperament. Und ich habe die Hunderasse vorher noch nie gesehen, noch nie. Und seit ich ihn habe, jetzt auf dem Land natürlich eher weniger, aber seit ich ihn habe, sehe ich regelmäßiger Menschen mit einem Cane Corso. Und vorher noch nie einen gesehen. Nie. Bin noch nie über den Weg gelaufen. Ne? Und das ist auch so, wo ich dachte, es liegt jetzt nicht daran, dass die Welt mir sagen will, kauf dir einen zweiten, sondern dass es einfach daran liegt, dass meine Aufmerksamkeit zielgerichteter ist. Und an der Stelle kein Vorwurf an Leute, die einen Labrador oder Golden Retriever haben. Natürlich nicht. Ne? Sind auch feine Hunde. Ich liebe Hunde, aber es ist einfach nicht meine Art des Hundes. Ich brauche etwas mehr Hund und etwas mehr Herausforderungen wahrscheinlich auch, wenn man weiß, wie ein Cane Corso so tickt. Naja, auf jeden Fall zurück zum Thema. Dein Thalamus filtert jetzt Informationen, zielgerichtete Aufmerksamkeit und beantwortet die Frage, was ist wichtig? Du als Sportler musst in der Lage sein, in Trainings- und vor allen Dingen in Wettkampfumgebungen unwichtige Informationen zu limitieren oder wenn nicht sogar ganz auszublenden. Das heißt, wenn dein Thalamus mehr damit beschäftigt ist, die auditiven Informationen aus deinem Umfeld zu filtern, um die Frage zu beantworten, wie sicher bin ich hier in der Umgebung eigentlich, und fokussiert sich somit mehr auf die Zuschauer um dich herum, um das Gegröle, um das Licht vielleicht auch, ne, also um deine Umweltfaktoren als um deine Performance, kann das ganz schnell in die Hose gehen. Und das ist eine Sache, wo ich mir sehr sicher bin, dass viele Sportler an der Stelle ziemlich viele Körner liegen lassen. Da wird Energie verpufft für Dinge, die für die eigentliche Performance nicht wichtig sind, weil der Thalamus keine guten Informationen bekommt, weil der sich damit beschäftigt, wie ist das Licht, wie sind die Zuschauer, was rieche ich gerade und, anstatt sich auf die eigene Performance konzentrieren zu können. Das passiert sehr, sehr oft. Ich habe sehr oft in Seminaren und auch in Einzelsessions erlebt, dass das Training des Thalamus auf die eigene Performance einen sehr großen Einfluss hat und auch einen sehr starken Benefit, wenn man denn versteht, wie das Ganze läuft und wie man ihn dementsprechend auch trainieren und aktivieren kann. Du kannst deinen Thalamus zum Beispiel durch Soundmapping trainieren. Das ist eine Übung, die auch fürs Mittelhirn eine Aktivierung shiftet. Das heißt, du musst quasi in deiner Umgebung Töne zuordnen. Also du musst, stehst quasi hüftbreit, hast einen Finger an der Nasenspitze, vor dir steht eine Person, die schnipst in deinem Umfeld, also die schnipst auch da, wo du es noch hören kannst, nicht irgendwie einen halben Kilometer weiter, schnipst und du musst mit der Fingerspitze zeigen, okay, wo hat die Person denn jetzt gerade geschnipst? Und da kommen wirklich lustige Ergebnisse bei rum, weil es sein kann, ich schnips quasi so über deinem Kopf und du zeigst nach unten. Du denkst, dass ich unten geschnipst habe, dabei habe ich oben geschnipst. Also so diese Tonortung um dich herum läuft bei manchen nicht ganz so knorke, könnte man sagen. Aber auch, wenn du Übungen einbaust, die dich so ein bisschen unter Druck setzen, wo du wenig Versuche zum Beispiel hast, wo du sagst, hey, die und die Übung kann ich nicht, aber ich habe jetzt nur 3 Versuche, sie zu können. Das ist auch eine Aktivierung, die deinen Thalamus tatsächlich betrifft. Aber auch Atemübungen wie Back Breathing, also Tütenatmung, Air Hunger und sowas aktivieren deinen Thalamus. Der dir, ne, wir machen die Schlaufe an der Stelle jetzt einmal zu, dabei hilft, deine Aufmerksamkeit zielgerichteter auf deine Performance zu richten. Die Frage, was ist wichtig für dich zu beantworten und für deine Performance zu beantworten und nicht dafür zu beantworten, hey, die Zuschauer um mich herum sind wichtig oder die Leute, die mit mir auf der Matte stehen und trainieren, sind wichtig. Nein, sind sie nicht, sondern meine Leistungsfähigkeit abzurufen ist in dem Moment wichtig. So, jetzt sind wir über eine halbe Stunde auf das Thema eingegangen. Ich denke, es wurde klar, worauf ich hinaus will. Schau dir die Slides bei Instagram gerne nochmal in Ruhe an. Wenn du Fragen hast, dann melde dich, aber das sind wirklich Punkte, die dir definitiv dabei helfen werden, dich dabei unterstützen werden und dir einen neuen Anreiz geben, deine mentale Belastbarkeit an der Stelle einfach zu optimieren, besser mit Reizen umzugehen und dementsprechend auch leistungsfähiger und im Best Case natürlich auch erfolgreicher zu sein. So, jetzt noch einen schönen ersten Advent. Danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns dann in circa 14 Tagen wieder.